This is the hardest point on us.
Das Schwerste für uns ist, dass viele, als sie vom IS gefangen genommen wurden, ihre Nachbarn sahen. Leute aus der Gegend, mit denen sie seit mehr als 70 Jahren zusammenlebten. Und plötzlich nehmen diese Leute ihre Mädchen mit, vergewaltigen und foltern sie, töten die Männer.
Vor 10 Jahren verübt die Terrorgruppe Islamischer Staat im Nordirak einen Völkermord an den dort lebenden Jesiden. Tausende werden umgebracht, verschleppt und gefoltert. Diejenigen, die vor dem IS fliehen konnten, leben heute zum Großteil noch in Camps für Binnengeflüchtete. Jetzt hat die irakische Regierung verkündet, die Camps schließen zu wollen.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Heute mit Jana Adu. Hallo. Über 400.000 Jesiden wurden durch den Islamischen Staat aus ihrer Heimat vertrieben. Die Mehrheit lebt knapp 10 Jahre später weiterhin in Camps. Zurück in ihre alte Region Sinjar zu gehen, das können sich viele derzeit nicht vorstellen. Denn es fehlt bis heute an Infrastruktur, viele Häuser sind zerstört und auch, weil der Islamische Staat weiterhin in der Region aktiv ist. Maria Wölfle und Johanna Sagmeister waren im Nordirak unterwegs und haben mit Jesiden über ihre ungewisse Zukunft gesprochen.
Das jesidische Flüchtlingslager Qadia liegt abseits einer Landstraße, mitten im nordirakischen Niemandsland. Die Gegend ist flach und karg, die Straßen im Camp durch seit Tagen anhaltenden Starkregen vermatscht. Ein Laster fährt mit einem runden Tank vorbei.
Das ist die Wassersituation im Camp. Wenn wir Wasser brauchen, informieren wir die Lagerleitung und sie bestellen für uns einen Laster, wenn einer da ist.
Fließendes Wasser gibt es nicht, erklärt die 20-jährige Berivan. Alle 4 Tage können sie ihren Wassertank auffüllen. Auch das Gas für die Heizöfen ist rationiert. Im Winter herrschen oft Minusgrade.
In den Hütten vieler Familien gibt es Löcher, durch die es bei Regen von der Decke tropft.
Berivan zeigt auf Zelte und Container, die sich an den parallel liegenden Schotterstraßen säumen. 11.200 Menschen leben hier, sagt Ava Abdullah von der deutschen NGO Hava Help, die im Camp unter anderem Fußballtraining für Mädchen und Nähkurse für Frauen anbietet.
This is the VIP camp, they call it.
Das ist das VIP-Camp, wie sie es nennen. Weil es hier vor allem Container und keine Zelte gibt und hier nicht so viele Menschen leben. Man sagt, es sei eines der besten Camps. Aber wie man sehen kann, ist es schwer, hier zu leben.
It's hard to live here.
Berivan lebt in einem weißen Container am Eingang des Camps. Etwa 20 Quadratmeter teilt sie sich mit ihrer Mutter und 5 Geschwistern. Sie ist groß gewachsen und hat eine sportliche Figur. Ihr halbes Leben ist sie schon Vertriebene im eigenen Land.
Ich war 10 Jahre alt, als wir aus Sinjar vertrieben wurden. Seitdem lebe ich in Flüchtlingscamps.
Sinjar, das ist die Region, aus der sie fliehen mussten, um der Terrormiliz Islamischer Staat zu entkommen. Sie liegt gerade einmal 150 Kilometer von hier. Zurückgekehrt sind die wenigsten. In Sinjar leben Jesiden immer noch in Gefahr, erzählt Berivans Cousine Shanaz.
In Wahrheit gibt es in Sinjar nichts mehr. Kein Wasser, kein Strom, keine Infrastruktur. Alles ist zerstört. Dann ist mein Cousin vor einer Woche nach Sinjar zurückgegangen und ISIS hat ihn erwischt und unschuldig ermordet. Sie haben ihn gefoltert, seine Hände und Beine gebrochen, seine Augen rausgestochen und mit ihm schlimme Sachen gemacht.
Shanaz vermutet, dass der IS ihren Cousin ermordet hat. Schläferzellen gibt es schließlich noch. Die jungen Frauen fühlen sich im Stich gelassen. Die Hilfsangebote werden immer weiter zurückgefahren.
Wie du siehst, ist das Leben nicht einfach. Es gibt keine Arbeit, keine richtige Schule und keine Perspektive. Wenn es regnet oder in der Hitze im Sommer, ist das Leben unerträglich. Viele haben deswegen Selbstmord begangen.
Dass sie so behandelt werden, läge an ihrer Religion, sagt Berivan. Sie sind Jesiden, eine religiöse Minderheit, die seit Jahrhunderten als Ungläubige denunziert und verfolgt werden. So wie am 3. August 2014. Da macht der sogenannte Islamische Staat Jagd auf sie und überfällt Sinjar, wo Hunderttausende Jesiden leben. Shanaz erinnert sich an den Tag.
Es war 6 Uhr am frühen Morgen, als wir gerufen wurden.
Wir mussten das Dorf verlassen und sollten ganz schnell etwas Kleidung und Essen mitnehmen. Es hieß, ISIS sei in der Nähe. Unterwegs sind wir ihnen begegnet. Sie haben meinem Vater die Waffe an den Kopf gehalten und gesagt, dass sie uns alle umbringen werden, wenn wir nicht nach Sinjar zurückgehen.
Die beiden Väter der Cousinen überleben nicht. Schätzungsweise 5000 Menschen tötet der IS, verschleppt tausende Frauen und Kinder, von denen bis heute noch nicht alle frei sind. Auch Shahnaz und Berivan vermissen noch Angehörige. Und die Region ist immer noch weitgehend zerstört.
Es ist nichts mehr übrig, auch die gesamte Infrastruktur und Strom. Die Häuser sehen wie nackte Skelette aus.
Shahnaz zeigt ein Video von ihrem Dorf. Es zeigt einen Straßenzug, an dem jedes Haus zerstört ist. Die Kamera zoomt an ein Haus, von dem nur noch die Außenwände stehen. Das sei ihr Haus. Aufgenommen im Jahr 2017, kurz nachdem der IS von kurdischen Peschmerga vertrieben wurde. In einem Café der nordkurdischen Stadt Dohuk zeigt Abid auf seinem Handy, wo Sinjar liegt. Im Nordwesten des Irak, nahe der syrischen Grenze. Abid heißt eigentlich anders. Er ist Aktivist, hat den Völkermord überlebt und lebt jetzt in Sinjar. Mit Medien zu sprechen kann gefährlich für ihn sein, aber gemeinsam mit zwei Freunden will er unbedingt von der Situation in Sinjar berichten.
Politisch gesehen, aber auch was die Infrastruktur anbelangt, ist Sinjar noch nicht bereit dafür, dass die Menschen zurückkommen.
Vor allem der Süden von Sinjar ist auch Jahre nach der Befreiung vom IS noch zerstört. Überall sind Checkpoints verschiedener Milizen und Armeen. Die Region ist strategisch wichtig. Verschiedene Gruppierungen kämpfen um die Kontrolle, unter anderem die kurdische Autonomiebehörde, die Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, Iran-nahe Truppen und die irakische Regierung. Das behindert den Wiederaufbau. Die Internationale Organisation für Migration bezeichnet die Lebensbedingungen hier als besonders schwierig, obwohl in die Region in den letzten Jahren Milliarden an internationaler Hilfe geflossen sind. Wo das viele Geld hin ist, niemand weiß es so genau.
Es sollte kontrolliert werden, was mit den Geldern passiert, wie sie ausgegeben werden. Dass das nicht passiert, ist eines der größten Probleme hier.
Die irakische Regierung will die Camps Ende Juli sogar ganz schließen. Abid glaubt nicht, dass alle Binnenvertriebenen nach Sinjar zurückkehren werden.
Sinjar needs many, many other schools and
Sinjar braucht noch viel mehr Schulen und Krankenhäuser. Etwa 40% der Jesiden sind zurück und die Infrastruktur reicht noch nicht mal für die aus.
Die unzureichende Infrastruktur ist das eine. Da ist aber auch die Angst, die viele Jesiden nicht loswerden.
Das Schwerste für uns ist, dass viele, als sie vom IS gefangen genommen wurden, ihre Nachbarn sahen. Leute aus der Gegend, mit denen sie seit mehr als 70 Jahren zusammenlebten. Und plötzlich nehmen diese Leute ihre Mädchen mit, vergewaltigen und foltern sie, töten die Männer. Die Menschen hier trauen ihren Nachbarn nicht mehr.
Viele sunnitische Muslime schlossen sich 2014 in Sinjar dem IS an. Nachbarn, teils Freunde von Jesiden. Überlebende des Völkermords befürchten, dass genau diese Nachbarn wieder neben ihnen leben könnten, erzählt Abids Freund Hesni.
Maybe they are neighbors.
Vielleicht waren es ihre Nachbarn, die sich dem IS angeschlossen und ihre Familie getötet haben. Und jetzt leben sie wieder nebenan, als wäre nichts gewesen. Wie kann man so leben mit all den Erinnerungen?
Und Abid fügt hinzu:
Until now we haven't seen anyone of these ISIS fighters.
Bis jetzt haben wir nicht einen einzigen von diesen IS-Kämpfern im Gerichtssaal gesehen. Wo sind die hin? Die sind nicht einfach verschwunden.
Im Irak wurde bislang kein einziges IS-Mitglied wegen Völkermords verurteilt. Abid und seine Freunde macht das wütend. Sie vermuten, dass viele Täter noch in Freiheit leben.
Was Jesiden vor allem wollen, ist internationaler Schutz.
Was die Forderung nach einer internationalen Schutzzone zeigt: Jesiden haben wenig Vertrauen, weder in die irakische Regierung noch in die Regierung der kurdischen Autonomiebehörde. Zurück im Qadiyya-Camp. Kurz bevor der nächste Regen einsetzt, ist Berivan in der Schule angekommen. Ein flacher Containerbau mit offenem Innenhof, von dem die Klassenzimmer abgehen. An den Wänden kleben Plakate, die über Minen aufklären und davor warnen, sie aufzuheben. Etwa 500 Kinder lernen hier im Schichtbetrieb. Morgens auf Kurdisch, abends auf Arabisch. Während der Klassenarbeiten sitzen bis zu 50 Kinder in einem Raum, erzählt Berivan.
Es ist deswegen schwierig, eine gute Note zu schreiben.
Heute steht eigentlich eine Klassenarbeit an. Doch der Unterricht fällt wegen des Unwetters aus. Berivan will Ingenieurin werden. Gut auf das Studium vorbereitet seien sie hier nicht, sagt Ava Abdullah von Haverhelp.
Die Lehrer sind Freiwillige. Sie tun ihr Bestes. Aber sie sind keine ausgebildeten Lehrer. Und das wirkt sich grundlegend auf die Qualität des Unterrichts aus.
Berivan setzt viel auf den Schulabschluss. Denn sie sieht ihn als einzige Möglichkeit für ein besseres Leben.
Hi.
In der Stadt Al-Kosh kümmert sich Nada Salim um die mentale Gesundheit der Menschen, die in den Camps leben. Sie ist Psychotherapeutin bei der Menschenrechtsorganisation Jian, die hier ein Büro hat, sich um Überlebende kümmert und unter anderem kostenlos Therapien anbietet. Viele Überlebende sind noch immer tief traumatisiert durch die Misshandlungen, die sie erlebt haben.
Eine Frau hat erzählt, dass sie sich in der Gefangenschaft nicht wie ein Mensch gefühlt hat, sondern eher wie eine Maschine, die benutzt wurde. Sie sagte, ich wurde für den Haushalt oder als Sexobjekt benutzt.
Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörungen und Depressionen sind besonders verbreitet. Professionelle Hilfe, wie die von Jian, gibt es viel zu wenig. Obwohl durch das Leben in den Camps weitere Traumata dazukommen.
Die Menschen in den Camps leiden nicht nur psychisch an den Ereignissen von 2014, sondern auch wirtschaftlich und materiell, wodurch multiple Traumata entstehen. Je länger sie nicht behandelt werden, desto schwieriger ist es, sie zu bewältigen.
Solche multiplen Traumata erleben auch jene, die aus der Gefangenschaft zurückkommen. Nada Salim erzählt von einem Jungen, den der IS als Kindersoldat missbrauchte.
Als sie vom IS zurückgekommen sind, haben sie gehofft, ihre Familien zu treffen. Aber die meisten wurden vom IS ermordet oder verschleppt. Das hat noch ein zusätzliches Trauma verursacht. Und sie mussten erfahren, dass sie nicht in ihr altes Zuhause können, sondern im Camp leben müssen.
Was Nada Salim Sorgen bereitet: Die erlebten Traumata setzen sich in der nächsten Generation fort, auch bei Kindern, die nach dem Völkermord geboren wurden.
Wir stellen fest, dass die Kinder oft sehr gewalttätig sind, auch gegenüber anderen Kindern. Oft erzählen die Familien der Kinder von den schlimmen Erlebnissen beim IS, während die Kinder dabei sind.
Die Not, der Bedarf ist groß. Die Unterstützung dagegen nicht. In den vergangenen Jahren gingen die Hilfsgelder in den Irak immer weiter zurück. Die NGO Jian engagiert sich deshalb auch in den Camps, insbesondere für Kinder. Jian organisiert beispielsweise Spielstunden, wie hier im Scharia-Camp. In einem Container rennen rund 20 Jungs im Kreis um Stühle. Sie spielen Stuhltanz, feuern sich gegenseitig an. Eine ausgelassene, fröhliche Stimmung. Hier finden die Kinder ein wenig Ablenkung. Einmal pro Woche ist Jian vor Ort. Immer wieder auch mit einem mobilen IT-Bus, in dem die Kinder den Umgang mit Computern und der digitalen Welt lernen. Jalad ist 13, kommt ursprünglich aus Sinjar-Stadt. Seit fast 10 Jahren lebt er hier in einem Zelt. Container gibt es in diesem Camp nicht. Die meisten Kinder kennen nichts anderes.
Ich möchte aber einfach nur zurück nach Sinjar. Das ist mein einziger Wunsch.
Womöglich muss Jalad bald zurück nach Sinjar. Die irakische Regierung will die Camps der Binnenvertriebenen Ende Juli schließen. Das gilt auch für das Qadiya-Camp, in dem Berivan lebt. Auf dem Rückweg zu ihrem Container laufen Berivan und ihre Cousine bereits an leeren Behausungen vorbei. Die Familien seien schon ausgezogen, hätten dafür Geld von der irakischen Regierung bekommen. Berivan und ihre Familie wollen so lange bleiben, wie das Camp besteht. Damit sie ihren Abschluss bekommt, der ihr ein anderes Leben ermöglichen soll. Vielleicht sogar in Europa, sagt sie.
Es gibt nichts, was mein Leben hier besser machen würde.
Seit 10 Jahren ist Berivan auf der Flucht im eigenen Land. Sie findet, es sei Zeit, dass sie an einen Ort kommt, wo sie als Jesidin akzeptiert wird.
Die Perspektive für Jesiden im Irak bleibt prekär und ungewiss, auch im Hinblick auf die Bedrohung durch den Islamischen Staat. Allein in diesem Jahr, zwischen Januar und Juni, soll der IS im Irak und im Nachbarland Syrien über 150 Angriffe verübt haben. Wie es derzeit um die Terrorgruppe IS steht, das kann ich jetzt besprechen mit Guido Steinberg, Islamwissenschaftler, Nahost- und Terrorismusforscher bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Hallo.
Ja, hallo.
Herr Steinberg, vor über 10 Jahren hat der IS im Irak ein Kalifat ausgerufen. Das war quasi ja der Höhepunkt des Islamischen Staates. 3 Jahre danach wurde die Terrorgruppe zerschlagen. Aber bis heute gibt es in der Region IS-Kämpfer. Wo ist der IS denn aktuell noch aktiv?
Nun, der IS ist im Irak und Syrien immer noch stark. Es gibt einen UNO-Bericht, der in regelmäßigen Abständen immer wieder so von zwischen etwa 5.000, vielleicht auch mehr Kämpfern in beiden Ländern berichtet. Und die Organisation verübt tatsächlich im Irak und in Syrien immer mal wieder Anschläge. Die Tendenz scheint so etwas zu sein, dass der Schwerpunkt nun auf Syrien liegt. Ganz einfach deshalb, weil die Sicherheitslage dort noch etwas schlechter ist als im Irak. Aber insgesamt ist das natürlich eine sehr hohe Zahl von Kämpfern, die immer noch unterwegs sind.
Und welche Pläne verfolgt die Terrorgruppe jetzt?
Nun, es gibt 2 Pläne. Zunächst einmal will die Gruppe natürlich überleben. Und das bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich die US-Truppen, die sich in beiden Ländern noch befinden, zurückziehen. Im Irak sind das so etwa 2.500 Mann. Und die US-Regierung steht in Verhandlungen mit der irakischen Regierung über einen Abzug. In Syrien sind das noch einmal 900 Mann plus ein paar Vertragsangestellte, die dort auch den IS bekämpfen. Und die Organisation rechnet offensichtlich damit, dass ein solcher Abzug kommen könnte und dass sich dann ihre Situation verbessert. Zweitens kann man sehr genau beobachten, dass die Organisation versucht, gefangene IS-Kämpfer freizubekommen im Irak und in Syrien. Da sitzen Tausende, vielleicht sogar Zehntausende ehemalige IS-Angehörige in Gefängnissen. Und das ist natürlich ein enorm großer Rekrutierungspool. Und wir haben in den letzten Jahren ein paar Mal erlebt, dass der IS versucht hat, diese Gefangenen freizubekommen, vor allem in Syrien, wo, wie gesagt, die Sicherheitslage etwas schlechter ist.
Und was tut die irakische Regierung oder auch die kurdische Autonomiebehörde oder die syrische Regierung, um diese neue Ausbreitung des IS zu verhindern?
Ja, man muss schon sagen, dass der wichtigste Gegner des IS in beiden Ländern immer noch die Amerikaner sind. Die führen die effektivsten Maßnahmen gegen den IS durch. Die sorgen dafür, dass er beispielsweise keine Gefängnisse stürmen kann, was er im Januar 2022 einmal in Syrisch-Kurdistan versucht hat. Die irakische Regierung nun, die versucht mit einem ganz, ganz harten Sicherheitskurs gegen den IS die Organisation klein zu halten. Das bedeutet zunächst einmal, dass versucht wird, möglichst viele IS-Zellen und Gruppen zu zerschlagen, die Mitglieder entweder zu töten oder dann ins Gefängnis zu stecken. Und im Gefängnis, da muss man dann sagen, dass zumindest wichtige Fälle zum Tode verurteilt werden. Und diese Todesurteile werden zum Teil auch schon vollstreckt. Trotzdem muss man sagen, dass die irakische Regierung plus die kurdische Regionalregierung wahrscheinlich große Probleme bekommen würden, ihren Kurs durchzuhalten, wenn die Amerikaner sich tatsächlich zurückziehen.
Das heißt, es sind schon viele IS-Kämpfer immer noch im Gefängnis. Auch Todesurteile werden vollstreckt. Wie steht es denn im Allgemeinen um die Strafverfolgung?
Ja, da gibt es einen ganz gravierenden Unterschied zwischen dem Irak und Syrien. Der Irak ist ein souveräner Staat, der funktioniert nicht so richtig gut, aber er funktioniert eben. Es gibt eine Justiz, die IS-Kämpfer in der Regel zu langen Haftstrafen oder zum Tode verurteilt. Und anschließend befinden sich dann diese IS-Angehörigen in Gefängnissen oder werden tatsächlich in einigen Fällen hingerichtet. In Syrien ist das ganz anders. Da gibt es keinen funktionierenden Staat im gesamten Land. Und die meisten IS-Kämpfer im Gefängnis, die befinden sich tatsächlich in den Gefängnissen der kurdischen Autonomieverwaltung im Osten und Nordosten des Landes. Die wird von den Amerikanern unterstützt. Und die kurdische Regionalautonomieregierung dort, die hat bereits mehrfach in den letzten Jahren, seit 2017, vor allem westliche Staaten aufgerufen, ihre Staatsbürger doch bitte zurückzunehmen. Das geschieht nicht. Staaten wie Deutschland, aber auch Frankreich, Großbritannien weigern sich, ihre Staatsbürger zurückzunehmen. Mittlerweile hat die Kurdenautonomie angekündigt, möglicherweise Gerichtsverfahren zu starten. Die hat es bisher allerdings noch nicht gegeben. Und das bedeutet, dass die Insassen der Gefängnisse in Syrisch-Kurdistan tatsächlich in einer ungeklärten Situation sich befinden. Diese Männer sitzen dort teils seit 7, teils aber erst seit 5 Jahren, also 2019. Und es ist vollkommen unklar, was mit denen geschieht. Es ist vor allem unklar, wenn die Amerikaner sich zurückziehen sollten, ob dann diese Kurdenautonomie in Syrien überhaupt noch Fortbestand hat. Es könnte also durchaus sein, dass die Gefangenen entweder in syrischem Gewahrsam, also im Gewahrsam des Assad-Regimes landen, oder dass die Türkei übernimmt. Und das würde wahrscheinlich bedeuten, dass viele von ihnen freikommen.
Zusätzlich hat der Islamische Staat ja mittlerweile viele Ableger. Einer davon ist der Islamische Staat Provinz Khorasan. Der hat ja zum Beispiel einen Anschlag auf eine Konzerthalle in Moskau Ende März dieses Jahres verübt mit mehr als 130 Todesopfern. Sind solche Ableger des IS denn aktuell eine weitaus größere Bedrohung?
Ja, das kann man so sehen, wobei die Anschlagstätigkeit im Irak und Syrien sich dieses Jahr massiv intensiviert hat. Trotzdem ist es so, dass vor allem der IS in Afghanistan, der sich IS Khorasan nennt, die international größere Bedrohung darstellt. Es war nicht nur der Anschlag in Moskau, es waren auch Anschläge in Iran, es waren Anschläge in Pakistan, die wir in der Regel gar nicht so sehr wahrnehmen. Und es gab eine ganze Menge Anschlagsplanungen in der westlichen Welt, die ja da doch für Furore gesorgt haben. Wenn es zu internationalen Anschlägen kommt im Moment, dann ist es wahrscheinlich der IS Afghanistan. Hinzu kommt, dass der IS auch noch kleinere, schwächere Ableger hat, die aber auch immer wieder auf sich aufmerksam machen. Vor allem in Somalia ist er präsent, aber auch in Mali und in der Sahelzone. Gerade in Niger hat der IS gerade mal wieder ein größeres Attentat verübt.
Sagt der Terrorismusforscher und Islamwissenschaftler Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
In der nächsten Folge hier in der Weltzeit geht es um Myanmar und Russland. Zwei sehr ungleiche Länder, aber auch Partner. Ist das nicht so, André?
Genau, wir schauen uns das in der nächsten Folge an, wollen sogar in Yangon anrufen. Dort ist ja ein Bürgerkrieg seit 3 Jahren. Und Russland unterstützt Myanmar mit Waffen, will sie teilweise jetzt aber zurück, weil sie sie eben brauchen in der Ukraine. Und wie diese Partnerschaft entstanden ist, wie sie dort auch praktiziert wird von den Militärs und was das für Auswirkungen hat auf die Bevölkerung dort, wollen wir erfragen, was nicht so einfach ist in Yangon, weil eben dort viel Angst herrscht vor dem Militär. Entsprechend sind wir froh, dass es geklappt hat, dass wir dann in der nächsten Folge mit jemandem hoffentlich telefonieren können.
Tschüss, bis dahin. Ich bin Jana Adu. Macht's gut.